Servus und hallo zum Live-Werde-Podcast, dem ersten Podcast der Werde-Portal-Familie. Im Live-Werde-Podcast stellt euch unser Mitgründer Markus erfolgreiche und inspirierende Unternehmer und Unternehmerinnen nachhaltiger Unternehmen, bekannte Persönlichkeiten sowie innovative Profs vor. Auf geht's in eine neue Folge des Live-Werde-Podcasts und einem weiteren spannenden Interview. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören.
Ja, herzlich willkommen zum Live-Werde-Podcast, liebe Antje von Dewitz. Ich würde vielleicht zum Anfang sagen, dass Sie sich vielleicht einmal kurz persönlich vorstellen und uns mal kurz Ihre Aufgabe bei VD erklären.
Hallo, ich bin Antje von Dewitz. Ich bin die Geschäftsführerin von VD Sport und leite das Unternehmen. Mhm. Das ist meine Aufgabe.
Okay. Ja, Sie sind ja letztendlich in die Fußstapfen Ihres Vaters getreten und leiten heute ein Familienunternehmen. Was ist für Sie da der Wert dahinter oder beziehungsweise was war die Herausforderung, dann schon in so große Fußstapfen zu treten?
Für mich war es spannend, dass ich überhaupt in die Fußstapfen getreten bin, weil es war nicht auf meiner Agenda sozusagen als Kind oder Jugendliche, weil ich mir gar nicht vorstellen konnte, was mein Vater da wirklich tut. Wir hatten damals keine Wirtschaft im Unternehmen oder so, keine Wirtschaft in der Schule. BWL waren für mich eher so die Nerds mit den schwarzen Aktenkoffern, war für mich jetzt auch nicht vorstellbar. Mhm. Also ich wollte gerne meinen Beitrag leisten für eine lebenswerte Welt. Also so auch ich dachte eher, dass ich in Richtung Greenpeace gehe oder also NGOs oder internationale Organisationen und hatte dann eben ein Studium so gestaltet, dass ich ganz viele Praktika gemacht habe. Und ganz zum Schluss eben erst ein Praktika nach ganz vielen in NGOs und Zeitungen und internationale Organisation, war das letzte eben dann bei VD. Und da war für mich total die Erkenntnis, dass wenn ich was bewegen möchte, wenn ich Verantwortung übernehmen möchte, dann hier, dann ist es ja ein Riesenprivileg, sozusagen im eigenen Unternehmen gestalten zu können. Und dass das auch sozusagen, glaube ich, so ein bisschen mein Erbe ist, also im Sinne von, was ist mir mitgegeben worden? Und das ist schon so die Liebe zum Gestalten. Und das ist auch das, was mich bewegt hat, das Unternehmen dann zu übernehmen, dieses große Geschenk gestalten zu dürfen, für so viele Menschen quasi mitwirken zu können, sozusagen das Leben lebenswert zu machen, ja.
Lassen Sie uns da mal so ein bisschen tiefer eintauchen. Wie viele Mitarbeiter hatte VD damals, als Sie dann ins Amt eingetreten sind? Und vielleicht können Sie uns auch mal so ein bisschen Farbe geben, wie Sie eigentlich sozialisiert wurden. Denn Ihrem Nachnamen kann man entnehmen, Sie entstammen auch einer Adelslinie. Und da würde mich interessieren, welche Werte hat Ihnen vielleicht auch Ihr Vater mitgegeben?
Also, dass wir adlig sind, hat in meiner Erziehung, glaube ich, gar keine Rolle gespielt. Das war eher so, dass es dazu beigetragen hat, dass wir etwas anders waren hier. Denn wir sind hier eben aufgewachsen in Oberschwaben, meine Kinder, meine Schwestern und ich, in einem kleinen Dorf, also Obereisenbach bei Tettnang. Hier ist eher Landwirtschaft und hier ist keiner adlig. Das war also eher so, dass wir so ein bisschen die Außenseiter ist nicht, aber wir waren eher so, wurden eher so ein bisschen mit Interesse begutachtet, wer wir denn da sind. Ansonsten, das war also das Spürbarste, was für mich der Adelstitel mitgebracht hat, dass mir so ein bisschen mit Misstrauen begegnet wurde, also ob ich mich gleich als was Besseres fühle, wenn ich jetzt von heiße. Aber ansonsten hat es in der Erziehung eigentlich keine Rolle gespielt.
Mhm. Und wie viele Mitarbeiter hatte ihr das Unternehmen damals, als Sie dann im Prinzip aktiv geworden sind?
Als ich übernommen habe, ehrlich gesagt weiß ich es gar nicht genau, weil das auch bei uns tatsächlich etwas schwierig ist. Wir haben über 500 Mitarbeiter nach den Köpfen, aber wenn man dann in Vollzeitstellen geht, sind wir, glaube ich, bei 380 oder so, weil wir haben eine Teilzeitquote, die über 40% ist und die hat sich in den letzten Jahren eher noch gesteigert. Von daher weiß ich nicht, wie viel das waren und wäre auch nicht aussagekräftig, weil, wie gesagt, eben wir so viele Leute auch deshalb sind, weil wir so viel Teilzeit haben. Mhm. Aber der Umsatz hat sich mehr als verdoppelt in den letzten 10 Jahren, so als Indikator, wie das Unternehmen gewachsen ist.
Mhm. Was sind denn für Sie persönlich so KPIs, die Sie vielleicht auch beim Antritt sich zugrunde gelegt haben? Also was war so Ihre Prämisse und Ihre Ziele, was Sie verändern wollten mit der Übernahme?
Also ich bin nicht angetreten, um sozusagen alles radikal zu verändern. Also wir sind ja sehr, sehr stark auf Nachhaltigkeit ausgerichtet. Also das ist so, für das wir uns als Unternehmen extrem stark einsetzen, dass wir im gesamten im gesamten unternehmerischen Tun Verantwortung übernehmen, dass wir uns selbst bewusst sind, welche Auswirkungen unser Handeln hat, auch in internationalen globalen Lieferketten, auch in Schadstoffen, in den Produkten oder in Arbeitsbedingungen in Asien oder hier vor Ort mit Work-Life-Balance der Mitarbeiter. Einfach, dass wir alles im Visier haben und da Verantwortung dafür übernehmen, dass es einfach sozusagen für alle Stakeholder, für alle Partner lebenswert ist, die mit uns zusammenarbeiten, und andererseits eben, dass wir eben Mensch und Natur nicht schaden. Und das war aber jetzt keine Idee von mir, keine grundlegende, sondern VD hatte schon davor auch ein starkes ökologisches und auch soziales Engagement. Angetreten bin ich mit meinen Kollegen aus der Geschäftsleitung mit dem Wunsch oder auch mit der Vision eigentlich, dass wir es schaffen, dass wir einfach alle Produkte umweltfreundlich, also nachweislich fair und umweltfreundlich produzieren, dass wir es schaffen, unser Unternehmen so zu organisieren, dass es wie vergleichbar mit einem Glashaus aufgebaut ist, dass es so transparent ist, weil wir einfach auch nichts zu verstecken haben oder nichts zu beschönigen haben, dass man überall so sprichwörtlich unter den Teppich gucken kann, weil auch in Produktionsketten. Das war so das Bild, das ich stark reingebracht habe. Dass das, was wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, an ökologischem, sozialem Engagement, eben sich nicht einfach nur auf einzelne Projekte bezieht, sondern einfach auf das gesamte unternehmerische Tun, egal wo. Ja.
Bevor wir jetzt wirklich auf das Unternehmen und die Produkte zu sprechen kommen, würde ich ganz gerne da noch ein bisschen tiefer reingehen und verstehen, wo kommt die Denke von Ihnen und wo kommt die Denke Ihres Vaters her? Also was waren so diese... letztendlich die Beweggründe, warum Sie da eben so mit so einer Nachhaltigkeitsbrille im positiven Sinne an Ihre Arbeit herangehen?
Also bei VD ist es einfach. Da ist es ist so, dass wir sind ein Outdoor-Unternehmen. Das heißt, wir machen Ausrüstung für Menschen draußen. Wir quasi unterstützen Menschen dabei, die Natur zu genießen. Egal in welcher Wetterlage oder egal in welcher Höhenlage sozusagen und bei welcher Aktivität. Mit funktioneller Bekleidung, Rucksäcken, Schlafsäcken, Zelten, was auch immer. Und das heißt im Umkehrschluss, dass wir ganz viele Leute hier eben auch beschäftigen, die grünes Blut haben, die nämlich viel draußen sind. Denn das erlebt man ganz häufig, Leute, die ganz viel in der Natur sind, die Natur lieben, dass die eben auch den Wunsch und den Drang haben, sie zu beschützen. Und das haben wir wirklich viele Mitarbeiter hier auch eben vor meiner Zeit schon gehabt. Von daher hat dieses grüne Blut schon immer dazu beigetragen, dass wir eben verantwortungsvoll rangegangen sind und stark innovativ auch überlegt haben, wie kann man bereits 1994 Kollektionen schaffen, die 100% recycelfähig sind beispielsweise. Also da war schon ganz viel Drang sozusagen, die Sachen gut zu machen. Bei mir war das, glaube ich, ganz viel angelegt, einerseits durch meine Mutter, die nämlich genauso ein Mensch ist, so eine Naturliebhaberin, die einfach ja die Natur als Schöpfung irgendwo in ihrer Schönheit und Zerbrechlichkeit einfach immer wieder aufmerksam gemacht hat, uns mitgenommen hat und eben auch diese Konflikte aufgezeigt hat. Also ich glaube, durch sie und die so... ja, auch quasi steht ja nicht im System. Sie war Hausfrau, hat auch immer wieder kritisch auf Unternehmenswirken geschaut, so Wachstum, wo soll es hinführen? Also hat uns als Kinder auch schon ein bisschen so die Prägung mitgegeben, mach's doch einfach mal anders. Mach's doch einfach mal umweltfreundlich und fair, als Voraussetzung sozusagen. Ich glaube, ich bin da stark durch den Blick meiner Mutter geprägt. Oder und auch durch Lehrer, die einfach das gut verstanden haben, damals im Erdkundeunterricht die Zusammenhänge, die globalen, gut zu erklären und damit auch einfach sauber zu belegen, dass jeder Einzelne in seinem Konsum eben Verantwortung dafür übernimmt, was mit dieser Welt geschieht. Also ich hatte so die Prägung daher und bin dann eben ins Unternehmen gekommen, habe da mein Praktikum eigentlich erstmal gemacht, was aber auch gleich in dem Aufbau eines neuen Geschäftsbereichs, den Packs & Bags, resultiert hatte und habe da für mich erkannt, dieses Spannungsfeld, also wie schwierig das ist, wirklich durchgängig ökologisch und fair Voraussetzungen zu schaffen, einfach weil nicht danach gefragt wird, also als ich angefangen habe, überhaupt nicht, quasi auch vom Konsumenten her nicht und auch, weil es einfach von, also du musst zwar Finanzkennzahlen reporten für Steuern oder sonst was, du musst immer Finanzkennzahlen abgeben, aber keiner fragt dich danach, ja, wie übernimmst du denn deine Verantwortung? Weißt du, was deine Verantwortung ist? Und das fand ich extrem spannend, aber auch extrem bereichernd, weil eben als Unternehmer ja dadurch auch unheimliche Gestaltungsfelder entstehen. Mich hat das da fasziniert und gepackt.
Aber deshalb ist es ja eigentlich umso spannender, dass Sie dann wirklich auch schon von Beginn an so diesen, ja, letztendlich konsequenten Weg eingeschlagen sind, ne? Also es hätte ja...
Also ich bin ja schon im Unternehmen gewesen, dann, also mein Praktikum war dann 1997, glaube ich, und ab dann war ich im Unternehmen und ich habe 2009 erst übernommen. Das heißt, also ich habe ja genügend Raum gehabt, um Erfahrungen zu sammeln und dann auch ein Gespür dafür zu bekommen, was ist möglich und wie ist es möglich und ja.
Wenn man sich so ein bisschen mit Ihrer Person auseinandersetzt, dann liest man relativ schnell, dass Sie sich auch für das Konzept der Gemeinwohlökonomie einsetzen und auch sich für die Beschäftigung von Flüchtlingen bei sich im Unternehmen stark einsetzen. Woher kommen diese Engagements her, beziehungsweise was bezwecken Sie damit?
Also die Gemeinwohlökonomie ist eigentlich nur eine logische Konsequenz. Mhm. Denn, also als wir uns auf diesen Weg zu machen, also ab 2008, 2009, wurde eins ziemlich klar, es wird einem wirklich richtig, richtig schwer gemacht, Verantwortung in so einer Ganzheitlichkeit zu übernehmen als Unternehmen. Wir haben dadurch unglaubliche Mehraufwände, also jetzt nur vielleicht mal, um das greifbar zu machen, allein um faire Arbeitsbedingungen in Asien, in unseren Lieferketten in Asien zu gewährleisten, haben wir Teams in Asien, also beschäftigen wir Leute natürlich vor Ort, die nicht nur die sozialen, aber auch die Umwelt und die Qualität natürlich kontrollieren in den Produktionsstätten, wo wir sind. Wir haben hier zwei Mitarbeiter, wir machen aufwendige Audits, wir bezahlen Audits, wir verfolgen das ganze Jahr über die Findings, also das, was dann rauskommt bei den Audits in den Produktionsstätten, ab. Wir haben dadurch höhere Produktionskosten auch, weil also da müssen wir in qualitativ hochwertige Produktionsbetriebe gehen und so weiter und so weiter. Also, und das ist ja nur quasi die eine Seite des Engagements. Das heißt, sie führt zu mehr Kosten, sie führt zu mehr Aufwänden. Das ist eigentlich ein großes Risiko, weil also zumindest als wir angefangen haben, hat der kein Kunde danach gefragt. Und das heißt, wir haben höhere Kosten, müssen wir irgendwie unterkriegen, hängen aber jetzt nicht irgendwie in Bio-Supermärkten, wo alles ein bisschen teurer ist, sondern hängen ganz normal neben Wettbewerbern, die sich überhaupt nicht engagieren. Und haben da natürlich das Problem, dass Konsumenten ja überhaupt nicht das Problembewusstsein haben, dass erstens irgendwas Herausforderungen gibt und zweitens, warum es mehr kosten sollte. Das heißt also, wir haben ganz häufig das Thema, dass wir die Mehrkosten, die wir haben, gar nicht direkt an den Konsumenten weitergeben können, weil da gar nicht das Bewusstsein so besteht. Jetzt in dieser Lage, also okay, wir setzen uns ein nach dem gesunden Menschenverstand für das, was wir eigentlich als unsere unternehmerische Verantwortung sehen, setzen uns aber dabei bewusst in den Wettbewerbsnachteil, weil in unserem Wirtschaftssystem das gar keine Rolle spielt oder nur sehr begrenzt eine Rolle spielt. Mit dieser Erkenntnis sind wir, also meine Kollegen und ich und VOD, sehr politisch geworden. Also nicht, dass wir uns für irgendwelche Parteien einsetzen, sondern wertepolitisch. In dem Sinne, dass es so offensichtlich für uns geworden ist aus dieser Erfahrung, dass da was verändert werden müssen. Denn die globalen Herausforderungen nehmen ja täglich eher zu. Und die Lösungen, die müssen ja systemimmanent sein. Sobald ich, also wenn das System keine Lösungen abfordert, wenn das System keine Verantwortung fordert, dann kann ich auch keine Lösung erwarten. Also und das Gemeinwohlökonomie basiert auf dem Ansatz einer Gemeinwohlbilanz. Das ist also jetzt kein komplett neues Wirtschaftssystem, im Gegenteil, das basiert auf unserem herkömmlichen Wirtschaftssystem. Die finanzielle Seite ist ja abgedeckt durch eben die Handelsbilanzen etc., aber dem gegenüber eben auch eine Gemeinwohlbilanz zu stellen, in dem eben abgefragt wird, okay, Unternehmen auch mit externen Auditor, zeig mal auf, wie du eben gegenüber deinen Lieferpartnern, gegenüber deinen Mitarbeitern, gegenüber der Gesellschaft, deinem ökologischen, demokratischen und sozialen und so weiter Engagement eigentlich gerecht wirst. Entstanden ist der Ansatz eigentlich aus der Überlegung, aus dem Denkansatz unserer Verfassung. Da steht ja nicht drin, die Wirtschaft diene dem Profitstreben Einzelner, sondern steht drin, die Wirtschaft oder beziehungsweise Eigentum verpflichtet zum Gemeinwohl. Und daraus leitet sich ja eigentlich ab, dass dem Eigentum auch einer Verantwortung gegenübergestellt wird. Die bayerische Verfassung, die drückt es am schönsten aus, da steht tatsächlich drin, die Wirtschaft diene dem Gemeinwohl. Und das wäre fertig gedacht und eben übertragen auf unser System der sozialen Marktwirtschaft, heißt, da fehlt eigentlich ein Steuerungsinstrument. Wie wird denn das abgeprüft? Wie wird denn so eine Verantwortung überhaupt abgeprüft und anerkannt? Weil bisher ist es eben so, dass Unternehmen dass viele Unternehmen Kosten erzeugen, sowohl eben durch Ausbeutung von Menschen in fernen Lieferketten oder durch Umweltkosten, aber das wird einfach abgewälzt. Also das zahlen dann andere, das zahlen nachfolgende Generationen, das zahlen Menschen eben mit Krankheits- oder Ausbeutungserscheinungen oder in Form von Umweltschäden, aber es wird nicht eingepreist, weil es nicht gefordert wird. Und das ist so... so offensichtlich gegen den gesunden Menschenverstand und eben schön offengelegt in der Gemeinwohlbilanz, in dem Denken. Deshalb sind wir da Pionierunternehmen geworden, einfach um diesen Ansatz auch ein bisschen weiter nach außen zu tragen, um einfach auch dazu beizutragen, darauf aufmerksam zu machen, sowohl Konsumenten als auch die Politik, hey, da fehlt was, wir müssen umdenken, wir brauchen da Steuerungsinstrumente.
Haben Sie denn durch dieses ganze Engagement auch irgendwo ein paar Vorteile? Also die müssen ja jetzt nicht nur immer kostentechnisch sein, aber vielleicht ergeben sich ja irgendwie auch andere Vorteile einfach durch Ihr Engagement.
Ja, total. Also ich stehe in der Bewertung des ganzen Nachhaltigkeitsengagements. Also ich sage ja eigentlich unternehmerische Verantwortung, gell, um auch da ein bisschen die Augen zu öffnen. Das ist nicht nur einfach irgendwie, du suchst ja aus, machst jetzt nachhaltig oder nicht und das kannst du selber entscheiden, sondern aus meiner Sicht ist es die unternehmerische Verantwortung, die ich da übernehme. Mhm. Und was bringt's? Da stehe ich ein bisschen auf zwei Füßen. Das eine, das habe ich gerade geschildert, wo ich sage, es ist ein Wettbewerbsnachteil, was kostet mehr Aufwand. Und das andere Bein, auf dem ich stehe, ist, dass ich sage, ey, das ist zukunftsfähiges Management, was da passiert. Also erstens, aus meiner Sicht ist es heute ist Nachhaltigkeitsmanagement einfach eine professionelle Disziplin geworden, die sich jedem Unternehmen stellen muss, weil heutzutage fragen nämlich doch immer mehr Konsumenten danach. Wir haben ja eine bestimmte Haltung dadurch entwickelt. Wir haben diese Haltung, dass wir einfach anerkennen, hey, wir sind Teil eines Problems. Wir sind Teil der internationalen Textilbranche und damit eben Teil von so vielen globalen Herausforderungen wie Mikroplastik, wie CO2. Also Textilbranche ist einer der höchsten CO2-Verbraucher. Überkonsum. Die internationale Bekleidungsproduktion hat sich verdoppelt von 2000 auf 2014 in den Jahren und so weiter und so weiter. Und wie können wir als VD dazu beitragen, eben Lösungsansätze für solche Probleme zu haben? Und das macht uns sehr agil, das macht uns sehr lösungsorientiert und sehr innovativ. Wir stellen uns quasi den Problem und haben Lösungen, bevor das schon in irgendwelche Gesetzesvorhaben einfließt. Bevor der Konsument danach gefragt hat. Und wenn er eben das realisiert und nach Lösung sucht, haben wir die Lösung bereits. Also wir haben es dadurch schon geschafft, Vorreiter zu sein, eben auch in Produktentwicklungen. Wir wachsen immer über dem Durchschnitt des Umsatzes der europäischen Outdoor-Industrie. Wir schaffen das als mittelständisches Familienunternehmen in einem Wettbewerb zu bestehen, der international ist, der durch Konzentrationsprozesse und große Unternehmen gekennzeichnet ist, durch die besondere Form, wie wir wirtschaften, weil wir dadurch eben sehr lösungsorientiert und sehr zukunftsorientiert sind. Also uns überrascht so schnell nichts, uns haut auch so schnell nichts um.
Mhm. Würden Sie so weit gehen und sagen, dass Nachhaltigkeit auch heutzutage so eine Art Business Case ist?
Was meinen Sie damit, dass es sich lohnt, oder?
Ja, also das im Prinzip, also wenn Sie da wirklich so viel Pionierarbeit leisten, ist das ja im Prinzip auch ein Vorbild für viele andere Unternehmen, die vielleicht noch nicht so weit sind. Und wenn sich jetzt Unternehmer und Unternehmerinnen jetzt sich den Podcast anhören und sagen, Mensch, das finde ich ja wirklich toll, was die da bei VD machen, könnte man sich als Unternehmer die Frage stellen, lohnt sich das denn alles überhaupt? Ja, weil der Normale denkt ja wahrscheinlich schon noch in Zahlen und ist vielleicht jetzt nicht so pioniermäßig unterwegs wie Sie. Und da vielleicht einfach so ein bisschen Mut machen, dass es sich vielleicht auch finanziell lohnt.
Also, wenn ich nochmal so die Vorteile sozusagen in so einem Business Case zusammenfasse, was haben wir für Vorteile dadurch? Mhm. Wir sind dadurch ein extrem beliebter Arbeitgeber. Wir haben eine Fluktuation von, ich glaube, 4% oder 3% momentan. Wir haben einen extrem niedrigen Krankenstand. Wir haben eigentlich kaum Kosten für Arbeitsstellen, die wir ausschreiben und das, obwohl wir hier in der Provinz sind und in der Gegend mit Vollbeschäftigung sind. Das sind so schon mal fixe Kosten, die du besser machst als nachhaltig oder die du besser im Griff hast als nachhaltiges Unternehmen, weil du dadurch einfach ein beliebter Arbeitgeber bist, weil immer mehr Menschen einfach mit Sinn arbeiten möchten und genau nach Arbeitgebern suchen, die so einen Weg gehen. Auf der Konsumentenseite ist es so, dass immer mehr Menschen eben tatsächlich bewusst einkaufen, dass immer mehr Menschen realisieren, sie sind Teil, genau das, was ich vorher geschildert habe, durch ihren Konsum sind sie eigentlich Teil des Problems und möchten aber gerne mit gutem Gewissen einkaufen. Also immer stärker wird nach Marken geschaut, vor allem im Konsumbereich, die nachhaltige Ansätze bieten. Und da kann ich schon vordergründig ein bisschen grünes Marketing machen, aber das trägt mich nicht lange. Ich muss schon in der Tiefe wissen, was ich tue, damit ich da bestehen kann langfristig, damit ich auch kritischen Nachfragen und Marktstudien und sowas bestehen kann. Also es ist eine zukunftsfähige Aufstellung. Also jetzt auch so in der Krise merken wir, so in der Corona-Krise, dass wir da durch die Art, wie wir wirtschaften, durch die Art auch der internen Kultur, die du zwingend aufbauen musst, wenn du dich nachhaltigen Problemen stellst, einfach eine Kultur auf Augenhöhe, eine Mitverantwortungskultur, einem starken Teamgefüge, dass wir da einfach wirklich gut durch die Krise kommen und mit den starken Partnerschaften, die auch Voraussetzungen sind für Nachhaltigkeit, weil alleine erreichst du nichts, auf Seiten Lieferanten und Kunden eben eine ganz stabiles Fundament hatten, um hervorragende Lösungen zu finden mit unseren Partnern, sowohl auf Lieferseite als auch auf Kundenseite. Nachhaltigkeit ist, denke ich, also es wird sich sowieso alles dahin bewegen. Ich meine, wir stehen ja überall vor so großen Problemen, dass ja, wenn wir uns nicht ganz schnell bewegen, dann reden wir über was ganz anderes. Ich finde es sowieso erstaunlich, dass man heutzutage immer noch die Frage gestellt bekommt, ob Nachhaltigkeit sich lohnt. Da ist es schon ein bisschen, also wenn man sich das im großen Ganzen anblickt, also anschaut, vor dem Bild der großen Herausforderungen, die uns global beschäftigen, dann ist ja die Frage fast ein bisschen lächerlich. Und je früher ich mich als Unternehmen diesem Thema stelle und akzeptiere, dass da einfach neue Kompetenzen auf mich zukommen, die ich erlernen muss, desto besser. Noch habe ich dadurch einen Wettbewerbsvorteil, wenn ich mich jetzt dem widme, weil es eben zum Teil wirklich noch Pionierarbeit ist. Aber wenn ich lange warte, dann kann ich nur noch hinterher hecheln.
Ja, ich glaube halt, dass in der Wirtschaft halt die Mehrheit ist halt noch nicht so weit, ne? Und deshalb auch wirklich da eben ganz klar die Frage auch, ob es sich lohnt, ja, dass es sich für die Welt lohnt und dass es sich für die Gesellschaft lohnt. Ich glaube, das steht außer Frage. Aber es gibt wahrscheinlich schon immer noch viele Unternehmer und Unternehmerinnen, die vielleicht noch nicht so weit sind und die da auch wirklich Wissensdefizite haben und die vielleicht auch nicht so ein Netzwerk haben, wo man halt auch jeden Tag da wirklich positiv mit konfrontiert ist, ne? Und halt einfach auch jeden Tag da wirklich dran festhält. Weil das ist, glaube ich, schon schwer, gerade wenn es dann eben viel Geld kostet und die Reise ja dann doch eine lange ist, ja, was Sie ja auch beschreiben. Dann sagt vielleicht der ein oder andere, dann gucke ich doch lieber auf meine Zahlen und nach mir die Sinnflut. Ne? Das ist ja in vielen Teilen der Gesellschaft immer noch der Fall.
Ja, also wir erleben das seit wirklich Jahren, dass schon Interesse da ist von vielen Unternehmen, also auch ernsthaftes Interesse. Und diese Frage ist natürlich, ich sage das so, ist fast eine lächerliche, aber klar ist diese Frage eine, die immer gestellt wird. Mhm. Wir begleiten viele Unternehmen eben auch schon seit Jahren, so im Sinne von quasi, dass wir Vorträge halten, dass wir Podiumsdiskussionen machen, dass wir hier Führung machen für Unternehmen und können tatsächlich den Anforderungen, haben wir gar nicht mehr geschafft, das nebenher, also diesen ganzen Anfragen nebenher gerecht zu werden. Deshalb haben wir seit 3 Monaten eine VD-Nachhaltigkeitsakademie. Okay. So tatsächlich eben, wo wir Unternehmen zur Transformation, also in der Transformation begleiten, in der Anfangsphase, eben genau in diesen Fragen. Okay. Warum lohnt es sich? Wie lohnt es sich? Wie fange ich überhaupt an? Was sind eigentlich die ersten Schritte? Wie kriege ich die Mitarbeiter? Wie kann ich Mitarbeiter mit dazu einbinden? Wie finde ich für mich überhaupt die wesentlichen Punkte, wo ich nachhaltig werden muss? Das ist genau.
Das klingt ja hochspannend. Wie kann man da teilnehmen? Was kostet das Ganze?
Das gibt eine Internetseite, die heißt, glaube ich, VD Nachhaltigkeit, VD Academy. Okay. Für Nachhaltigkeit oder sowas, sehr genau. Einfach Kontakt aufnehmen, weil das ist ja tatsächlich so, dass jedes Unternehmen an einem ganz anderen Punkt ist und ganz andere Themen eben auch beschäftigen. Und dann wird erstmal überlegt, wie man jetzt, wo man am besten, in welchen Punkten man am besten begleiten kann. Und das ist natürlich dann unterschiedlich.
Mhm. Individuell, ja. Kooperieren Sie da mit irgendeiner Hochschule oder?
Ja, mit mehreren. Wir sind gerade dabei, auch ein großes Online-Programm eben aufzubauen. Also wir haben zwei Bereiche da. Das eine ist das Ganze eben Nachhaltigkeitsschulungen im Sinne von eben auch Digitalschulungen, die so an Studenten, an Hochschulen und die breite Masse gehen. Das wird so unser Non-Profit-Bereich mehr oder weniger sein. Und wir haben den unternehmerischen Bereich, wo wir eben Unternehmen und Organisationen in der Transformation begleiten.
Okay, klingt spannend. Dann wollen wir jetzt aber wirklich mal so ein bisschen auf die Marke VD eingehen und ja mal so ein bisschen den Hörern und Hörerinnen erzählen, wo kommt die Marke eigentlich her und wo will sie hin? Sie wurden 2015 vom Deutschen Nachhaltigkeitspreis als nachhaltigste Marke gekürt. Was denken Sie, was wurde damals besonders hervorgehoben und ja, wie definieren, Sie haben es natürlich schon ein bisschen ausgeführt, aber wie definieren Sie heute für sich Nachhaltigkeit?
Also 2015 war, glaube ich, schon besonders hervorgehoben, dieses umfassend ganzheitliche Engagement, das wir haben, das eben sich nicht nur auf einzelne Projekte bezieht oder einzelne Produktsparten oder so, sondern, und da komme ich auch eben gleich schon zu, was ist definitionsmäßig Nachhaltigkeit für mich, eben aus dieser Haltung heraus, es ist unsere unternehmerische Verantwortung, so zu handeln, dass eben unsere Auswirkungen keinen Schaden für Mensch und Natur anrichten, sondern im Gegenteil bestenfalls eben gemeinwohlfördernd sind. Das heißt also, wir haben, also jetzt um konkret zu werden, wir haben ein eigenes grünes Label, das heißt Green Shape. Jetzt könnte sich gleich die kritische Frage anschließen, gibt es nicht schon genügend grüne Labels? Warum habt ihr jetzt auch noch eins? Um das gleich vorwegzunehmen, weil, also als Outdoor-Unternehmen haben wir, also verarbeiten wir unzählige Materialien. Also allein in so einem Rucksack sind, was weiß ich, bis zu 100 verschiedene Materialien drin. Jedes Material, das ich verarbeite, also ob Kunstfasern, ob Naturfasern, ob Aluminium, ob Daune, ob Leder, ob was auch immer, jedes hat seine eigenen Baustellen. Und jedes muss bis in die Tiefe, so ist unser Anspruch, eben begutachtet werden, was sind da die höchsten Standards? Gibt es da überhaupt schon eindeutige Standards, um eben sowohl keine Schadstoffe drin zu haben, um in der Produktion menschenwürdige und ja, gute Arbeitsbedingungen zu haben, um das Tierwohl zu wahren. Gibt es da auch Standards? Wenn ja, was sind die höchsten und die wollen wir anwenden? Und um dann den Konsumenten nicht zu überfordern, also unsere Kunden nicht zu überfordern mit eben 150 verschiedenen Labels an einem Produkt, haben wir gesagt, okay, wir brauchen so ein Dachlabel, wo wir den höchsten Ansprüchen genügen, die man dann auch transparent einfach nachlesen kann, aber wo unserem Kunden als erstes mal signalisiert wird, das ist nach den höchsten Ansprüchen ein faires und ökologisches Produkt. Mhm. Und also haben dieses Green Shape eingeführt. Es ist gerade auch schon in der dritten, also Green Shape 3.0, weil wir es eben alle paar Jahre verschärfen wir weiter die Bedingungen. Jetzt kommt zum Beispiel, jetzt fließt da beispielsweise auch die Reparaturfähigkeit mit ein. Also jedes Produkt muss in der Entwicklung einen Zyklus durchlaufen, wo festgestellt wird, wie reparaturfähig ist es, wie kann man es noch reparaturfähiger machen. Materialeffizienz fließt mit ein, um sicherzustellen, dass es eben so materialeffizient wie möglich hergestellt wurde und so weiter. Also so fließt in jeder Auflage, in jeder neuen Auflage noch härtere Bedingungen ein, damit ein Produkt am Ende Green Shape als Green Shape bezeichnet werden darf. Und heute sind wir, was die Bekleidung beispielsweise angeht, bei 98% Green Shape. Also wir haben es geschafft, fast die gesamte Bekleidungskollektion, die wir haben, eben nach den höchsten Ansprüchen ökologisch und fair herzustellen. Und über die ganze Kollektion ist es bei über, ich glaube, 86% oder so. Also auch mit den Zelten, mit den Schlafsäcken, mit den Schuhen, mit den Taschen, mit den Rucksäcken. Also das ist die eine Seite, dann eben parallel dazu eben, da beinhaltet aber natürlich auch parallel, weil es ein Riesenfeld ist, so faire Arbeitsbedingungen weltweit. Wir produzieren hier zwar auch bei uns am Standort, wir haben eine eigene Produktion, arbeiten 70 Menschen, aber das macht vom Volumen eben nur 5% unseres gesamten Produktvolumens aus. Wir machen da vor allem unsere Fahrradtaschen, unsere Geschweißten. Auch 20% etwa insgesamt finden hier in Europa statt, aber eben der Großteil, 80%, findet in Asien statt, vornehmlich in China und in Vietnam. Und wie schaffe ich es da, gute Arbeitsbedingungen zu halten? Es kann gleich wieder die kritische Frage anschließen, warum produziert ihr überhaupt in Asien? Warum macht ihr nicht alles in Deutschland? Wäre doch viel besser, wäre doch viel sinnvoller. Da ist leider die Antwort drauf, dass die gesamte Textilverarbeitung, also hat sich vor 30 Jahren einfach nach Asien verlagert. Die gesamte Wertschöpfungskette im textilen Bereich. Das heißt also, die Produktionsstätten, die Materialhersteller, die Chemiehersteller, die Zulieferer, die Maschinenhersteller, alles ist in Asien. Es fällt unheimlich schwer für die meisten Produktgruppen, die wir machen, fällt es unheimlich schwer, hier überhaupt Produktionsstätten zu finden. Und wenn ich die Produktionsstätte dann tatsächlich hätte, das ist tatsächlich nur ein theoretisches Spiel, weil meistens gibt es die hier nicht, dann habe ich aber immer noch den Rest der Kette in Asien, also zum Beispiel die Materialien. Deshalb geht unser Fokus eben dahin, weil wir es gar nicht schaffen, hier alles nach Europa zu holen. Wie schaffe ich das in Asien, da eben dafür zu gewährleisten, dass es da faire Arbeitsbedingungen sind, mit existenzsichernden Löhnen, mit guten Arbeitszeiten, mit sicheren Arbeitsbedingungen und so weiter. Und da sind wir Partner von der Fairware und da werden alle Produktionsstätten auditiert, da werden wir jährlich auditiert. Also es ist auch einfach der strengste Standard, den wir da folgen.
Und sind die Mitarbeiter in Asien, sind die direkt bei Ihnen angestellt oder sind das Zulieferer? In welchem Verhältnis stehen Sie da?
Zulieferer, genau. Ja. Also wir sind Auftraggeber, das sind Produktionsstätten, mit denen wir aber teilweise schon 10, 15 Jahre zusammenarbeiten. Also mit den allermeisten haben wir seit sehr, sehr langjährige Produktionsbeziehungen. Als ich übernommen habe, haben wir noch mit 65 Produktionsbetrieben zusammengearbeitet, jetzt mit 45 etwa, weil in diesem Zuge der, also wenn man sich wirklich auf den Weg macht und gemeinsam sagt, okay, wir möchten an diesen Arbeitsbedingungen kontinuierlich arbeiten und das Voraussetzung, um Fairware-Mitglied zu sein, weil es gibt Audits oder auch Beschwerdemechanismen, es gibt anonyme Telefonnummern, die aushängen, da können sich die Mitarbeiter anonym beschweren, falls eben was bei den Audits nicht aufgekommen ist und alles, was aufkommt, muss ich handeln und das geht also nur in so einem kontinuierlichen gemeinsamen Verbesserungsprozess und der beruht einfach auf Vertrauen und Partnerschaft, sonst geht da gar nichts. Mhm. Und das heißt, dass für uns ganz wichtig ist eben, dass wir langjährige Partner haben und dass wir eben auch tatsächlich möglichst auch viel Menge bei denen haben, damit sich aus deren Sicht auch eine aus deren Sicht anstrengende Zusammenarbeit mit uns auch lohnt. Mhm. Genau, deshalb haben wir da eben versuchen wir möglichst viel mehr Produktionsmenge bei einem einzelnen Produktionspartner zu machen. Aber das beantwortet auch schon so ein bisschen die Frage, die ich auch manchmal kriege, ja, warum macht ihr denn nicht einfach selbst die Produktionsstätten auf in Deutschland? Mhm. Es wäre ein bisschen schwierig, die 65 verschiedenen oder 45 verschiedenen Produktionsstätten aufzumachen, weil das ja gar nicht unsere Kernkompetenz ist. Ja.
Wo liegt man denn da vom Lohnvergleich Asien-Deutschland?
Also 1:1 kann ich das tatsächlich überhaupt nicht beantworten. Also tatsächlich bin ich jetzt komplett raus. Also wonach man sich da richtet, ist, also das ist auch nochmal spannend. Die allermeisten Sozialstandards richten sich nach dem, wie sagt man, Minimumlöhnen oder sowas, genau. Die meisten Sozialstandards sind aber auch Industriestandards, da kontrolliert sich die Industrie selber. Der Unterschied ist bei der Fairware, das ist kein Industriestandard, das ist eine Multi-Stakeholder-Initiative. Das bedeutet nichts anderes, als dass da nicht die Industrie sitzt, die sich kontrolliert, sondern da sitzen NGOs, also Nichtregierungsorganisationen, da sitzen Gewerkschaften und so weiter, sitzen da mit im Board und quasi wachen über die Standards, über die höchsten Standards. Entsprechend wird da eben auch nicht der Minimumlohn vorausgesetzt, sondern der existenzsichernde Lohn. Also der Lohn, der nötig ist, damit du in Asien deine Familie ernähren kannst und eben auch Bildung und sowas finanzieren kannst. Das ist der große Unterschied da.
Und wie machen Sie die Kontrolle? Fahren da wirklich Leute von Ihnen regelmäßig hin und schauen sich die Arbeitsbedingungen vor Ort an? Oder wie macht man das?
Ja, das ist ja genau der Unterschied zu zum Audit, weil das klar, wir haben unsere eigenen Mitarbeiter in Vietnam und in China und die sind auch tatsächlich regelmäßig vor Ort. Die begleiten auch die Unternehmen da vor Ort. Aber es ist eben gerade nicht, dass wir uns kontrollieren, also wir unsere Partner kontrollieren. Klar, versuchen wir auch, aber das ist ja gar nicht, können wir ja gar nicht so. Als Auftraggeber kannst du ja nicht, also müsste man sich ja so vorstellen, als ob jetzt hier auch bei VD jetzt, keine Ahnung, unser Partner Globetrotter kommt und sagt, jetzt zeigt mir doch mal eure Bücher. Zeigt mir doch mal, ob alle eure Mitarbeiter sozialversichert sind ob die auch ordentlich, ob ihr ordentliche Löhne bezahlt und so. Geht natürlich gar nicht. Sondern deshalb sind wir ja Mitglied der Fairware, dass da eben Audits, also externe Audits stattfinden nach den Standards von Fairware. Das heißt also, da kommen Auditoren in Landessprache in diese Betriebe rein und kontrollieren. Das heißt, die machen Interviews, die machen auch anonyme Interviews, also vor den Betriebstoren. Die gucken sich die Bücher an, die gucken sich die Aufzeichnungen an und kommen dann eben zu Ergebnissen, machen Begehungen, so dass es eben so objektiviert und professionell wie möglich eben ist und so tief wie möglich. Und wie gesagt, hängen dann auch noch eben Telefonnummern aus, sodass eben Mitarbeiter sich anonym bei der Fairware direkt in Landessprache auch beschweren können, falls sie irgendwie einen Grund zu beschweren haben.
Und passiert sowas regelmäßig?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist aber auch, am Anfang war ich auch so, da kam was, oh Gott, da ist was nicht gut oder so, da ist was tatsächlich was aufgekommen. Aber das ist ja genau der Punkt, von dem man sich verabschieden muss. Also man kann sich von der Perfektion verabschieden. Nachhaltigkeit ist nicht so, dass es heute schwarz und morgen weiß ist oder so, sondern es gibt immer irgendwas. Das Wichtige ist, dass du ein System hast, wo Sachen aufkommen, wo so eine Transparenz geschaffen wird, dass du feststellst, was läuft nicht gut, dass Möglichkeiten und Instrumente geschaffen werden, dass man sich zu solchen Themen äußern kann, dass dann eben ein Handlungsdruck besteht, das abzuschaffen. Also so regelmäßige Themen in unserer Branche auch, als bei uns ist nicht Kinderarbeit das Thema. Dazu sind die Produkte zu kompliziert und zu aufwendig. Du brauchst da Leute, die Expertise haben. Aber so zum Beispiel exzessive Überstunden ist so ein Thema, das nämlich im Unterschied zu Fast Fashion, die irgendwie jede zwei Wochen eine neue Kollektion auf den Markt bringt, ist in der Outdoor-Branche das so, dass es eben nur zwei Saisons gibt, Sommer und Winter. Das ist aus Nachhaltigkeitssicht super und sinnvoll, aber für die Produktionsbetriebe ist es eben so, die haben zwei wesentliche Peaks, also zwei Höhepunkte im Jahr, wo eben besonders viel Arbeit anfällt. Und wenn sowas dann aufkommt, aha, da waren jetzt exzessive Überstunden, dann heißt es nicht nur eben für den Produktionsbetrieb hier sofort abschaffen, sondern das geht dann auch wieder zurück an uns. Wir müssen dann, wenn wir selbst auditiert werden, aufzeigen, was tun wir denn dagegen? Wie schaffen wir das denn beispielsweise, die Produktionsmenge über das ganze Jahr auszulasten? Was lassen wir uns da einfallen? Wie arbeiten wir mit dem Produktionsbetrieb zusammen? Wie schaffen wir eine zuverlässige Planung hin, dass auch wir unseren Beitrag dazu leisten, dass eben exzessive Überstunden erst gar nicht entstehen können? So kann man das Zusammenspiel eben schön anschauen. Also wir selbst sind gefordert, damit Verantwortung zu übernehmen, dass die ihre Verantwortung wahrnehmen können.
Und wie muss man sich das in der Praxis vorstellen? Oftmals sieht man ja auch im Fernsehen so die Bilder, dass dann Produktionsorte Fabriken dann oftmals an einem Ort sind. Da ist dann so ein H&M und ein Zara, die lassen alle bei dem gleichen Produzenten produzieren. Jetzt gehe ich mal davon aus, sie werden wahrscheinlich nicht beim gleichen Produzenten produzieren lassen, aber es könnte ja sein, dass die Fabriken vielleicht irgendwie in der Nachbarschaft liegen und vielleicht auch die Leute vor Ort sich so untereinander mal austauschen, ja, und sagen hier, ich arbeite im Prinzip für VD, bei mir sind die Bedingungen besser und der Nachbar, der vielleicht dann für die üblichen Verdächtigen, die Großen arbeitet, dann viel, viel schlechtere Bedingungen hat. Kommt sowas vor oder sind Ihre Lieferanten, Produzenten an ganz anderen Orten angesiedelt als die der Großen?
Also jetzt so H&M, Zara und so weiter sind dann wahrscheinlich eher, also ich, das ist eine Vermutung, aber so quasi so, je billiger, desto mehr Bangladesch. Ja. Da sind wir gar nicht. Oder vielleicht auch Indien oder so, da sind wir auch nicht. Wir sind China und Vietnam. Da findet eben so vor allem eben auch die technisch hochwertige Produktion statt. Okay. Also ich glaube, so in direkter Nachbarschaft haben wir garantiert keine Fast-Fashion-Betriebe. Mhm. Also bin jetzt auch nicht hundertprozentig sicher, aber so ziemlich sicher. Mhm. Also das schon mal nicht. Nichtsdestotrotz steckt da trotzdem Herausforderungen drin, denn wir sind ja nicht der einzige Auftraggeber von so einem Produktionsbetrieb, wir sind ja einer von vielen, also wir lasten das Unternehmen dann vielleicht zu 5% aus oder so. Mhm. Und das ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn es darum geht, wir können ja nicht hergehen und sagen, so jetzt zahlt allen mehr Löhne oder so, oder zahlt nur den Löhne, die an unseren Produkten arbeiten oder so. Mhm. Das zeigt eben auch das Spannungsfeld auf und das zeigt sehr schön auf, dass Nachhaltigkeit eigentlich vor allem im Management von Zielkonflikten ist. Und das geht eben immer darum, nie um Schwarz-Weiß, sondern immer darum, okay, wie schaffe ich es, trotz dieser Herausforderungen, Zielkonflikte, einfach den nächsten Schritt zu gehen? Wie schaffe ich eine bessere Lösung? Wie kann ich kontinuierlich immer weiterarbeiten, sodass es zielgerichtet ist? Mhm. Und vor allem eben, was man da auch schön daran deutlich wird, ist es immer eben auch so ein Zusammenspiel von Partnerschaften, also sowohl mit den Lieferanten als auch mit den anderen Auftraggebern in der Firma. Also wir sind total auch in unserer Branche in allen Gremien mit drin sozusagen, wo es um Nachhaltigkeit geht und kämpfen dafür und überzeugen und versuchen eben immer mehr eben davon zu überzeugen, mitzumachen. Denn fürs große Ganze ist es besser, aber eben auch für uns ist es besser. Je mehr mitmachen, desto besser ist es handhabbar. Wenn alle Auftraggeber dieser Firma das Gleiche wollen, dann schaffen wir das viel leichter umzusetzen. Mhm. Und dann teilt man sich die Audits und teilt sich die Findings und teilt sich den Kontrollprozess und so weiter.
Ja. Kommen Sie denn auch mal in Gespräche mit den CEOs der großen Modeunternehmen und können Sie da auch mal vielleicht so ein bisschen irgendwie sagen, komm Mensch, mach doch auch mal und wenn ihr irgendwie Fragen habt oder sowas, dann stehen wir euch gerne zur Seite?
Also einerseits bei uns in der Branche ist auch definitiv, weil da bin ich auch in der, also ich bin im EOG, also EOG ist die European Outdoor Group. Da bin ich im Board oder bin sogar stellvertretende Vorsitzende und da sind wir total auf dem Nachhaltigkeitsweg sozusagen und ist auch unser erklärtes Ziel in der europäischen Autobranche, dass wir auch einfach Nachhaltigkeitsvorreiter als Branche sein möchten. Und da bin ich auch tatsächlich mit vielen im Gespräch und wir versuchen immer viel eben auch unsere Erfahrung mit einfließen zu lassen und Überzeugungsarbeit zu leisten, sowohl ich als auch meine Kollegen. Mhm. Und in der Fashion-Branche oder so, also wir sind halt Mitglied auch so in Verbänden wie eben Südwest-Textilverband und so, da ist schon auch so, dass also natürlich nicht bei weitem nicht so ausgeprägt wie in unserer eigenen spezifischen Branche, aber auch da ist es häufig eben so, dass wir angefragt werden als Unternehmen, ob wir mal unsere Sicht der Dinge schildern können, jetzt beispielsweise im Lieferkettengesetz oder so, um einfach auch aus den Erfahrungen so ein bisschen zu teilen. Denn oftmals ist es so, dass eben dann auch die Bereitschaft mitzumachen oder den Weg zu gehen, ja natürlich auch wie Sie vorher gefragt haben, größer wird, wenn man versteht, okay, wo liegen die Herausforderungen, wie kann ich die managen, warum lohnt es sich und so weiter, ja.
Wenn Sie sagen, Sie wollen Vorreiter sein in Sachen Nachhaltigkeit, es gibt ja noch Wettbewerber, die wollen das letztendlich auch, ja, also zu nennen sind da vielleicht Schöffel und Jack Wolfskin und wie sie alle heißen, entsteht da unter den nachhaltigen Playern auch so eine Art Wettbewerb oder sagen Sie, Wettbewerb gehört da nicht hin, weil Nachhaltigkeit besteht nicht aus Wettbewerb, sondern eher vielleicht aus Teamarbeit, ja. Aber wenn Sie am Ende des Tages dann trotzdem sagen, Sie wollen da Vorreiter sein, was machen Sie besser und was machen vielleicht die anderen auch ganz gut? Kann man das so sagen?
Also in der Outdoor-Branche ist es so, dass die Outdoor-Branche also eigentlich im Vergleich mit anderen Branchen recht früh auf die Nachhaltigkeit gestoßen wurde. Denn viele NGOs wie Greenpeace, wie die Vier Pfoten oder wie die Clean Clothes Campaign haben sich als Kampagnenbranche die Outdoor-Branche ausgesucht und da schon lautstarke Kampagnen auch gefahren. Also gerade eben Arbeitsbedingungen in Asien, Schadstoffe in den Produkten oder Daune eben, wo stammt Daune her? Aus Lebendruck, Fragezeichen. Und aus, genau, und in den Punkten ist auch wirklich was entstanden. Also da kann sich auch die Outdoor-Branche absetzen von der Fast Fashion. Da besteht schon seit Jahren von vielen Unternehmen ein Engagement, auch ein professionelles Engagement. Wodurch setzen wir uns gegebenenfalls bei unseren Wettbewerbern ab? In der Ganzheitlichkeit einfach. Also bei uns ist es weniger punktuell, sondern eben ganzheitlich, über alles. Also egal in welchem Thema der Nachhaltigkeit, egal ob intern oder extern oder international oder in welchem Themenfeld, haben wir einfach ganz, ganz breite Expertise, ganz tiefe Expertise und ein ganz breites Engagement. Mhm. Und das in dieser Ganzheitlichkeit erlebe ich das sonst nicht.
Ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Grund, also wenn man so in der Szene unterwegs ist oder sowas, dann sieht man ja doch auch immer mal wieder Leute, die auch in ihrer Freizeit mit Outdoor-Kleidung rumlaufen. Vielleicht ist es am Ende des Tages auch die einzige Möglichkeit, eben komplett nachhaltig sich zu kleiden, oder?
In Outdoor-Bekleidung statt in anderen Kleidung? Ja, es hängt wieder ab, was ich wähle. Ich kann mich auch in Outdoor-Bekleidung nicht nachhaltig kleiden. Naja. Wenn ich die falsche Membran wähle, habe ich Sonnenbrand an. Also das ist tatsächlich, so einfach ist es dann auch wieder nicht, wie es okay. Eben bei Nachhaltigkeit ist. Es gibt halt kein Schwarz-Weiß.
Ja, wir kommen so langsam zum Ende, aber zum Ende würde ich dann doch nochmal ganz gerne so den Schwenk auf Ihre Usergruppen, Zielgruppe machen und die nochmal so ein bisschen besser verstehen. Können Sie vielleicht mal so ein bisschen zusammenfassen, wer sind eigentlich so Ihre typischen User, Käufer?
Also gar nicht so leicht. Wir bezeichnen es so, dass die Menschen, die aktiv in der Natur unterwegs sind, mit einem bewussten Lebensstil, das sind typische VD-Kunden. Also einfach vor allem die sich ein bisschen Gedanken darüber machen, die mit gutem Gewissen einkaufen möchten, die sind über alle Altersgruppen hinweg eigentlich bei VD richtig angekommen. Es ist so, dass wir auch sozusagen so ein lebenslanger Begleiter sind, denn wir bieten Kinderkleidung, wir haben dann auch die Kindertragen, wir statten quasi die Familie vom Studienalter bis ins späte Alter mit Kindern und allem drumherum aus. Und bei uns sind die richtig, die sich wirklich einfach intensiv oder nicht intensiv einfach, wir sind so bei von vielen sozusagen so die Marke des Vertrauens, also weil das, was wir machen, machen wir mit quasi ganzem Herzen und viel Leidenschaft im Sinne von einer lebenswerten Welt.
Was würden Sie oder was denken Sie, was könnte so ein Stammkunde von Ihnen sagen, was VD besonders macht?
Also zum einen, also Kunden lernen uns wirklich von ganz verschiedenen Seiten kennen. Also bei uns gibt es ja Leute, die halt Biker sind, die total viel radeln, für die sind wir eine ganz coole Bike-Marke. Dann gibt es eben die Familienmutter, die sagt, hey, die haben so richtig tolle Funktionsbekleidung für Kinder, da wird mein Kind garantiert nicht nass. Dann gibt es den Nächsten, der uns eben vom Bergsteigen her kennt oder vom Skitouren gehen und sagt, hey, super atmungsaktive Jacken. Und also teilweise eben von den Produkten her, dass wir also richtig einfach hochfunktionelle Produkte leisten, dann aber eben auch den Kunden nicht allein lassen, sondern dann auch entsprechend, wenn was kaputt geht, die Reparatur oder dazu beitragen, dass er eben über Ersatzteile oder eben auch Videoanleitungen im Internet dazu sorgen kann, sich selber zu reparieren oder hier das reparieren zu lassen. Dass er auch nicht irgendwie sein Zelt jetzt selber kaufen muss, sondern dass er sich das hier eben auch leihen kann, mieten kann. Einfach, dass wir immer einen Schritt weiter denken, wie wir ihm einen nachhaltigen Lebensstil auch ermöglichen, in seiner Lieblingsbeschäftigung draußen in der Natur aktiv zu sein.
Gibt es eigentlich auch eine Möglichkeit, so direkt und aktiv mit Ihnen in Kontakt zu kommen? Also kann man vielleicht auch irgendwie mal den Standort in Deutschland besuchen oder wo kann man Sie persönlich antreffen?
Wir haben Unternehmensführungen hier. Das läuft auch eben unter dem Dach der Nachhaltigkeitsakademie. Die waren sogar schon vor der Nachhaltigkeitsakademie da, weil wir eben so ganz viele Bedarfe eben auch haben tatsächlich. Momentan sind die ausgesetzt wegen Corona, aber wir wollen die eigentlich auch wieder aufnehmen. Und genau, ich habe ein Buch geschrieben, das heißt Mut steht uns gut, da steht alles drin.
Ja, und an dieser Stelle ist das passiert, was nicht passieren sollte, nämlich der Akku hat seinen Geist aufgegeben. Aber das ist alles kein Problem. Ich nutze den Moment, um unseren Werbepartner vorzustellen, nämlich Green Pet Food. Green Pet Food ist Hunde- und Katzenfutter mit Zutaten höchster Qualität von möglichst regionalen Lieferanten. Super Premium-Tierfutter für Hund und Katze mit speziellen Bedürfnissen. Jetzt geht's weiter mit dem Podcast mit Antje von Debitz von VD. Viel Spaß!
Also erleben kann man uns tatsächlich bei Unternehmensführungen, also zumindest vor Corona war es so, dass unsere Unternehmensführungen sind unter dem Dach der VD Academy auch angesiedelt. Und zwar haben wir seit vielen Jahren jetzt schon gemacht, dass wir einfach auch Leute hier vor Ort begrüßen, Unternehmen oder auch Gruppen und VD zeigen und so. Und das kommt auch super an, aber eben mit Corona haben wir es jetzt erstmal ausgesetzt. Das ist natürlich auch, wenn wir das wieder neu machen. Und wo man also VD erleben kann und den Weg gut erleben kann, ist, es gibt ein Buch, das heißt Mut steht uns gut. Da ist der ganze Weg auch beschrieben. Wie haben wir uns dahin entwickelt, wo wir sind und
ja.
Kann man sehr lebhaft nachlesen.
Ja, wunderbar, klingt spannend. Dann wirklich die letzte Frage und zwar, wie stellen Sie sich die Zukunft von VD, von dem Unternehmen vor und vor allen Dingen, wie wollen Sie zukünftig die Mode prägen?
Also zum einen, so die große Themen der Zukunft für uns ist, dass wir gerade daran arbeiten, global klimaneutral zu werden. Wir sind hier am Standort schon klimaneutral und sind jetzt seit ein paar Jahren dabei, eben das, unsere ganze Lieferkette eben in Richtung Klimaneutralität umzustellen. Also ein großer Punkt da ist beispielsweise, dass wir alle unsere Materialien umstellen wollen auf recycelt oder biobasiert, weil sowohl recycelt als auch biobasierte Materialien weniger CO2 erzeugen und auch eben mehr in Richtung Kreislaufwirtschaft gehen. Da sind ganz spannende Innovationsansätze dabei, wie zum Beispiel stellen gerade eben erste Hosen aus nicht mehr, also aus Rizinusöl vor, denn normalerweise sind Kunstfasern eben basiert im Kern auf Erdöl. Und um davon wegzukommen, experimentieren wir ganz stark eben so mit Rizinusöl und anderen naturbasierten Ölen. Also damit prägen wir bestimmt nicht die Mode, aber damit prägen wir zumindest die Art und Weise, wie die Mode beziehungsweise funktionelle Bekleidung hergestellt wird oder funktionelle Ausrüstung. Also der große Weg geht für uns ganz stark in Richtung Kreislaufwirtschaft, ganz stark auch geprägt von den Gedanken einfach an endliche Ressourcen. Wir hatten ja dieses Jahr schon wieder den World Overshoot Day, der Tag, an dem quasi die Ressourcen für dieses Jahr, an dem wir die überschreiten, die regenerierbar sind. Jetzt seit ein paar Wochen beuten wir quasi die Ressourcen aus, die sind nicht mehr regenerierbar, kann so nicht weitergehen. Wie schaffen wir es einfach, als Unternehmen gut zu bestehen, aber eben mit ganz, ganz kleinem ökologischen Fußabdruck. Und das geht zum einen eben bei uns in Richtung Klimaneutralität, zum anderen machen wir uns ganz stark Gedanken darüber, eben was ich auch vorher schon so ein bisschen erzählt habe, wie können wir denn einfach auch durch Dienstleistungen wachsen? Wie können wir einfach Produkte zur Verfügung stellen, aber dann durch Dienstleistungen dafür sorgen, dass sie ganz lange halten, dass der Konsument einfach sein ganzes Leben begleitet ist, aber nicht immer ständig was Neues braucht sozusagen. Da geht unser Weg hin.
Ja, klingt sehr überzeugend. Klingt vor allen Dingen nach ganz viel Arbeit. Und ich denke, die Mode prägen Sie wahrscheinlich schon tatsächlich seit Jahrzehnten. War jetzt einfach nur noch die Frage, vielleicht haben Sie ja noch irgendeine andere super innovative Idee, was man in Zukunft alles machen könnte. Aber ich glaube, Sie konnten jeden Zuhörer und Ihre Zuhörerin überzeugen von dem, was Sie so tun und von Ihrer Marke und von den Produkten. Und ich wünsche Ihnen auf jeden Fall für die Zukunft ganz viel Erfolg und ganz viel Glück. Und kommen Sie gut durch den Herbst und durch den Winter.
Vielen Dank.
Und würde mich freuen, wenn man sich dann vielleicht auch mal persönlich sieht und wir auch mal die Sachen testen können.
Alles Gute. Dankeschön.
Alles klar. Vielen Dank. Ja. Tschüss.
Tschüss.
Das war es auch schon wieder mit einer weiteren Folge des Live Werde Podcast. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat und ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Du kannst uns auch abonnieren und folgen bei Apple, Amazon und Google Podcasts. Oder auf Spotify und Deezer. Und natürlich auch einen Kommentar da lassen. Bis zum nächsten Mal.